Willkommen zum Teil 2 des Re-Interviews mit Peter Leo. Wie bereits angekündigt, geht es in dieser Folge vermehrt um weiterhin den Radsport und ganz spezifisch die Leistungsdiagnostik im Radsport sowie generell im Langzeitausdauersport. Danach reden wir allerdings auch über sehr, unter Anführungsstrichen, unwissenschaftliche Themen, wie etwa wie viel Einfluss oder Platz Kreativität in der Trainingsplanung und in der Wissenschaft hat. Und wir machen auch Ausflüge in Richtung unsere Meinungen und auch philosophischen und wissenschaftlichen Ansätze bezüglich Trainingsplanung, aber auch Kooperation in unserem Feld des Sports. Enjoy!
Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein riesen Fan von Samuele Marcora über ein Psychobiological Model, wo der quasi sehr, sehr gut erklärt, wie Volition und Motivation bei einem Athleten funktioniert. Ich bin jetzt weder Sportpsychologe noch irgendwas, nur ich finde es sehr, sehr spannend, wie er das quasi aus psychologischer Sicht aufarbeitet, weil es ist ja immer quasi in der Sportwissenschaft streitet man ja immer, ist man quasi jetzt limitiert der Kopf den Körper oder der Körper den Kopf? Ja. Also diesen Diskurs, und da gibt es ja quasi diese Theorie von Timothy Noakes mit dem Central Governor oder eben das Psychobiological Model von Samuele Marcora. Ja. Und da gibt es ein ziemlich gutes Buch von Alex Hutchinson, Endure, wo das quasi sehr gut geschrieben ist und auch wirklich sehr informativ Einblicke bildet, wie quasi so ein Regulationsprozess in einem Menschen funktioniert, wenn es wirklich zur maximalen Ausbelastung kommt oder zur Ausdauerleistungsfähigkeit.
Aber sind das jetzt quasi wirklich alles Modelle und immer noch Theorien und man hat im Endeffekt keinen gemeinsamen Nenner, auf den sich alle einigen können? Habe ich dich da richtig
verstanden? Genau, und da sind wir, und das sind wir halt wieder beim Punkt. Das ist Wissenschaft. Wissenschaft hat keine Standardmeinung. Wissenschaft ist Diskurs, Wissenschaft ist Diskussion, Wissenschaft ist Austausch und Wissenschaft ist auch vielleicht manchmal kein Übereinkommen über einen gewissen Standpunkt. Und das muss man aber respektieren. Das ist genau der Sinn von Wissenschaft. Mhm. Wissenschaft soll Klarheit erstellen, aber wirft da viele Fragen auf. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Das will ich manchmal im Trainingsprozess nicht, weil wenn ich die ganze Zeit im Trainingsprozess nur Fragen habe, ich muss irgendwann Antworten den Athleten auch liefern. Und deswegen habe ich das gesagt, wir kommen immer wieder zu dem Punkt zurück, wo wir anfänglich gesprochen haben. Braucht es der Trainer? Ich glaube in der Hinsicht, nein, er braucht es nicht.
Er braucht die tiefe Wissenschaft nicht und die Metriken nicht, meinst du? Das heißt, wenn du als Trainer einfach ein gutes Gespür für den Athleten und zumindest ein gewisses Basiswissen von Physiologie hast, ist das schon mal eigentlich genug, oder?
Also ich hab's jetzt sehr viel in anderen Sportarten mitbekommen und unter anderem habe ich auch einen sehr guten Kontakt zum ehemaligen Trainer von der Lisa Hause, die was kürzlich sehr, sehr erfolgreich war im Biathlon. Und ich mit ihm sehr viel über das gesprochen, wie im Biathlon das quasi stattfindet, weil die müssen ja wirklich sehr, sehr stark den Körper spüren, damit sie mit dem Pulsschlag in den Bereich kommen, wo sie sehr gut schießen. Ja? Mhm. Also das ist wirklich sehr, sehr, sage ich mal, subjektiv gesteuert. Mhm. Und ich kann das zum Beispiel auch extrem Beispiel nehmen, Tadej Pogacar, am Weg zu seiner Tour de France fährt er ohne Leistungsmesser. Mhm. Oder unsere Jungs von zwar mit Leistungsmesser, aber haben ein Leistungsmesser hinten eingesteckt und schauen nicht auf ein Leistungsmesser, wenn es zu Time to Exhaustion kommt. Und das wirft für mich schon einen extrem interessanten Blick auf die Sache, wo ich einfach denke, okay, ist es vielleicht wirklich so, wenn der Athlet zu sehr einen Leistungswert sieht, löst das vielleicht im Kopf so eine Art Blockade aus, wo er dann sagt, okay, jetzt gehe ich nicht mehr weiter. Und das ist schon spannend, wenn man das im Training selber mal probiert, wo ich einfach sage, okay, vielleicht beschreibe ich Intervalle wieder nach subjektivem Empfinden. Und ich mache das zum Beispiel sehr, sehr oft, wenn wir quasi in die Saison gehen, in den Saisonaufbau und wir quasi von High Intensity reden, aber jetzt eigentlich noch wenig Anhaltspunkte haben, wo quasi wirklich diese High Intensity im aktuellen Stand liegt, dann machen wir sehr, sehr viel über Intervalle, über Perception of Effort, also RPE-Steuerung.
Nehmt ihr eine 1-10-Skala oder die klassische 6-20 Borg-Skala? Habt ihr da irgendwas als besser herausgefunden? Oder sagst du einfach, es soll richtig hart sein, so in die Richtung?
Also grundsätzlich, wenn man es jetzt genau nimmt, wiederum wissenschaftlich konform, müsste man ja die Borg-Skala 6-20 während der Aktivität nehmen, weil das ja quasi repräsentativ für den Herzfrequenzbereich steht. Also wenn man es mit 10 multipliziert, quasi gibt es da den Bereich von 60 bis 200. Ja. Und quasi, das hat man ja nur früher quasi entwickelt, weil man ja, weil die Herzfrequenzgeräte relativ teuer waren. Und dann haben sie halt einen Weg gesucht, wie man das umgehen kann. Und dann hat man quasi diese Skala entwickelt, wo der Athlet sich selber einschätzt. Und Karl Foster zum Beispiel, der Pionier von dem, oder Gunnar Borg, nicht Gunnar Borg, sorry, das war der Tennisspieler, Borg, der Schwede, Psychologe, der hat gefunden quasi, dass das extrem stark korreliert. Also Borg-Skala und Herzfrequenz, die haben einen sehr starken linearen Zusammenhang. Und dann hat quasi Foster hat quasi dann nach einer Metrik gesucht, wie er die Training Load, da sind wir wieder bei dem Punkt, quantifizieren kann. Und der ist dann halt hergegangen und sagt, okay, innerhalb von 30 Minuten nach Beendigung der Trainingseinheit müssen Sie ihm in einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie hart diese Trainingseinheit war. Eine Nummer, nicht separat, wie war jetzt das Intervall, wie war die Intervallpause, wie war es aufhören, sondern okay, wie war die Einheit für dich? Und dann quasi ist er hergegangen und hat die Zeit von dieser Einheit, wenn es 60 Minuten war, und der Athlet quasi hat sich einen Fünfer gegeben, also als Ziffer. Der hat es dann einfach mit den Minuten multipliziert und dann wäre er quasi auf ein Training Load von 300 NUI können.
Okay,
Also so ist
interessant.
quasi, das, wo das, das so könntest du quasi auch ganz einfach ein Training Load erheben, indem du das einfach sagst, natürlich, es hat einen linearen Zusammenhang, dieses Modell, also das hat sicher seine Limitation, aber wenn man jetzt wirklich so heiß ist und das Ganze weil dann wäre quasi die Dauer, wäre quasi dieses objektive Maß und dieses subjektive Empfinden wäre dann quasi dieses individuelle Maß und dann hätte quasi die beiden Fronten und die kombiniere zu einer Ziffer quasi.
Ja, ich finde es wirklich interessant, was du auch über die Power Meter angesprochen hast, dass ihr euren Leuten bei gewissen Belastungen quasi die Power-Daten wegnehmt und dass auch ein Tadej Pogacar das nicht macht. Und ich aus an meiner eigenen Erfahrung muss auch sagen, ich fahre bis heute nicht gerne im Wettkampf mit irgendwelchen Watt-Daten, weil who knows, wer weiß, ob diese Out of the Universe Leistung überhaupt möglich ist, wenn du da diese Zahl vor dir hast und dir denkst, eigentlich ist das meine Limitierung. Da ist doch eigentlich mein Threshold. Ich darf nicht drüber hinaus. Und das nimmt dir vielleicht all diesen Spielraum auch weg. Wenn wir, du hast ja den Pogacar zwischendurch erwähnt und ich bin so fasziniert vom Inigo San Millan, der ja jetzt der auch Wissenschaftler ist, eigentlich Herzblut und dann aber zum Team UAE ist und dann auch sein persönlicher Coach geworden ist. Der ja immer diese Zone 2 Rides oder was er halt so als Upper Aerobic oder verstehe, so an der unteren Schwelle halt immer propagiert. Wie siehst du ihn persönlich so als Coach und Wissenschaftler und seine Meinung zu diesem Thema? Und vor allem ganz, ganz, ganz interessant, er forscht jetzt inzwischen so viel zu Metabolomics oder wie das heißt. Also, dass man jetzt weggeht von nur Laktat und VO2, Max, whatever, und sich wirklich die Metaboliten anschaut und darauf basierend jetzt Diagnosen fährt und so. Hast du das ein bisschen verfolgt, alles zusammen?
Ja, natürlich. Und ich muss sagen, ich bin ja selber sehr, sehr interessiert an seiner Forschung und auch an seinem ganzen Engagement, was Radsport betrifft. Und ich glaube, er hat eine sehr, sehr vielreichende Expertise und arbeitet ja wirklich mit der Legende der Laktatdiagnostika zusammen mit George A. Brooks, mit
Ah,
denen er sehr
okay, das habe
viele,
ich nicht gewusst. Okay,
mit
okay.
das eigentlich sein Ziehvater, glaube ich, ein bisschen.
Ah, okay.
Und der natürlich da in Hinsicht sehr, sehr viel mitnimmt und natürlich auch sehr, sehr viel zugänglich macht und das natürlich auch sehr intelligent mit Forschung im Radsport kombiniert, aber eben auch mit Patienten. Er hat ja da, glaube ich, auch diesen Studie zum Warburg-Effekt bei
Genau, in
Krebszellen
der
untersucht.
Krebsforschung ist er ja ganz fest
Also
dabei.
der verbindet da sehr, sehr viele Sachen und wird dann natürlich auch durch diese unterschiedlichen Einflüsse natürlich auch die Trainingswissenschaften weiterentwickeln. Und ich glaube, es geht ihm bei diesem Ansatz halt sehr, sehr stark um diese, also er, was er sich angeschaut hat bei diesen die Mitochondrienfunktion. Und die Mitochondrienfunktion korreliert oder dieses Mitochondrienvolumen, also wie viel quasi pro Muskelquerschnitt an Mitochondrien verfügbar ist, das korreliert extrem sehr stark mit Zone-2-Training, also Volume. Und das, natürlich ist das ein sehr, sehr logischer Zusammenhang, ja. Und ich glaube, vieles macht er natürlich auch nur mal bewusst deutlich, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man das natürlich auch im Training forciert. Und grundsätzlich ist es aber nichts anderes, als wie ein Ansatz von einem Polarized Training. Ja? Nur der Punkt ist halt das, dass ein Profi-Radsportler einen deutlich höheren Prozentwert von, also die Zone 2 quasi nach oben hin extrem hoch ansetzt. Ja. Und es für den Age-Grupper quasi halt deutlich niedriger ist, weil er natürlich oxidativ nicht so ausgeprägt ist.
Ja, klar.
Aber grundsätzlich sehr spannende Themen, was der selbst publiziert und auch sein Engagement in der UAE. Er war ja davor bei dem russischen Team bei
Katjuscha,
genau.
Ja,
hat bei Katjuscha gearbeitet und davor auch noch. Bei einigen World Tour Teams, also der ist schon lange in der Szene.
Okay,
und
lustig. Ich habe gedacht, davor war er nur in Colorado, in Boulder als Wissenschaftler tätig. Das habe ich gar nicht gewusst.
Nein, der ist schon lange in der Szene. Ich glaube, der war davor selber Radsportler.
Okay,
und hat da sehr viel aus der eigenen Vergangenheit gelernt.
Ja,
und ich glaube, ursprünglich ein Basker, wie der Inigo Muika.
Ja,
und,
genau.
Also, sehr, sehr spannende Persönlichkeit, auch wie viele in dem ganzen Feld. Und wo wir, sage ich mal, wir Jungen natürlich auch sehr aufschauen können und uns sehr viel mitnehmen können.
Siehst du dann persönlich dann in diesem Metabolomics die Zukunft vielleicht der Leistungsdiagnostik, was er jetzt macht? Also sich wirklich diese Metaboliten des Stoffwechsels anschauen als neue Art der Diagnostik, kann das sein?
Oder? Also ist sicher, also ich glaube, das ist sicher die Zukunft, wo extrem viel Forschung auch noch passieren wird. Um das Ganze salonfähig zu machen. Man darf natürlich jetzt nicht verwechseln, dass das extrem ein hoher Aufwand, der wissenschaftliche Aufwand ist, um das Ganze auch zu diagnostizieren. Und es braucht natürlich da extrem viel Experten-Know-how, um das auch richtig zu interpretieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ein Paper da von ihm lese über die Metabolomics in World Tour Cyclist, ich bin nach dem Abstract ausgestiegen.
Ich verstehe auch nichts. Absolut gar nichts. Das ist wirklich hardcore.
Ich habe echt nichts verstanden. Und deswegen hat es mich auch ein bisschen frustriert, weil ich so wenig über das weiß.
Ja.
Aber es ist natürlich auch wiederum ein Feld, wo ich mich selber damit sehr viel beschäftigen will und wird.
Ja.
Aber wie gesagt,
da sind wir da wirklich sehr tief in Biochemie drin. Und,
absolut.
Also, das ist heftig, ja.
Am Ende sage ich einfach, wir haben es mit Radfahren, Schwimmen und Laufen zu tun und wir wollen das so schnell wie möglich machen. Ich muss mich dann immer besinnen auf das Wesentliche und kannst du dich erinnern, wir waren ja gemeinsam beim Inigo Muika bei diesem Vortrag, wo er gesagt hat, wenn du nicht mehr weiter warst, dann musst du dir an eines erinnern und zwar the most important has to be the most important. Das ist quasi mein Credo, wo ich einfach sage, okay, wenn ich zu sehr in die Tagträumerei komme, sage ich den Spruch und ich bin wieder zurück in der Realität.
Ja, das ist echt schön. Das ist echt cool. Ich wollte dich kurz noch fragen, generell, wenn wir ein bisschen bei Daten bleiben, was du zumindest, wenn wir wirklich Daten, Leistung, physiologische Sachen ermitteln, was du denkst, was in der Leistungsdiagnostik Best Practice ist, was ihr selber durchführt und vor allem, welchen, sagen wir, Zonen oder Trainingsregime du am ehesten angehörst. Also ich kann mir vorstellen, dass du dir gerade bei euren Athleten vielleicht eh mit viel Flexibilität arbeitet, aber also wie testet ihr gerne? Was denkst du, wie man testen sollte, wenn man testen will? Und welchem Trainingsregime kann man dann vielleicht am ehesten folgen?
Also sicher, das ist ja ein ganz spannendes Feld und die Frage, die habe ich mir selber sehr oft gestellt. Wie schaut quasi die optimale Testbatterie aus? Und ich glaube, eines vorweg, es gibt keinen Goldstandard. Und ich glaube, es ist mehr oder weniger eine Kombination aus allem. Ich glaube, der erste Punkt, was immer klar sein muss, und ich glaube, das müssen auch Trainer immer sehr, sehr stark priorisieren, ist, dass eine sportmedizinische Untersuchung immer an erster Stelle stehen muss. Ja? Aber das ist jetzt eben, sage ich mal, auch wirklich durchgeführt von einem Kardiologen oder Sportmediziner, wo ein EKG aufgezeichnet wird, wo es jetzt weniger um Leistungsbereiche geht, sondern wo einfach immer geschaut wird, okay, passt bei dem Athleten alles aus einem gesundheitlichen Aspekt. Ja? Das ist zum Beispiel bei den Radsportlern standardmäßig als Lizenzuntersuchung dabei. Und ich würde das wirklich jedem empfehlen, der was das seriös betreiben will, auch wettkampfmäßig, sich jährlich einer wirklich sportmedizinischen Untersuchung zu unterziehen. Ja, da bin ich zum Beispiel als Sportwissenschaftler auch komplett out von der Diagnostik. Also ich darf das quasi durchführen, aber die Befundbesprechung, die läuft nur über den Sportmediziner, weil der nur in der Lage ist, das EKG seriös zu interpretieren.
Das ist eigentlich interessant, dass du das sagst. Entschuldigung, ganz kurz, weil du meinst, im Radsportverband ist es verpflichtend. Ich weiß noch aus der Schwimmerzeit, da ist es auch verpflichtend, wenn du den Schwimmerpass dir holst, dass du so eine Untersuchung machst. Im Triathlon nicht, oder? Oder vertue ich mich da? Ich meine, ich habe noch nie verpflichtend da was machen müssen.
Ich habe auch einige Male oder über viele Jahre die Lizenz von beim ÖTRV gelöst und ich wurde nicht einmal gefragt quasi, um wirklich dieses nachweisen zu müssen. Ich glaube, man muss manchmal auch dieses ärztliche Attest, aber man weiß ja, wie das in der Praxis abläuft. Ja. Man geht rein und kriegt die Unterschrift. Ja. Aber im Radsport wird das so sehr stark, vor allem im Elitesport. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Amateuren ist, aber im Elitesport wird das so sehr stark reingefordert und eben auch mit Blutuntersuchung, Urinuntersuchung. Und das finde ich, das ist einmal das Grund, durch die Grundvoraussetzung einfach überhaupt, wenn wir reden von generell von Leistungssport, das muss erfüllt sein. Und das ist auch, glaube ich, jetzt, wenn man die Saison betrachtet, immer das, da muss der Athlet auch nicht topfit sein. Das eignet sich so quasi als wirklich Eingangsuntersuchung im Dezember. Sportmedizinische Untersuchung.
Also wirklich jährlich würdest du das jedem empfehlen? Also auch jemand, der schon weiß Gott, wie viele Jahre drin ist, vielleicht sicherheitshalber das jährlich einmal durchführen, ne? Okay.
Absolut. Und vor allem dann auch im Blut. Und ich kann das wirklich jetzt nur weiter sagen, auf welche Metriken wir schauen. Ich bin weder Sportmediziner, um das auch wirklich zu beurteilen. Ich betone das wirklich sehr, sehr klar hier, weil wirklich jeder da quasi seine Expertise hat. Aber wir zum Beispiel schauen uns beim Team halt auch sehr, sehr stark die Blutbilder an. Vitamin D-Status, Eisen, die verschiedenen Eisenwerte, gibt ja nicht nur einen, sondern es gibt ja das Transferritin. Wir schauen uns zum Beispiel auch sehr stark den CK-Wert an und generell einfach die Blutparameter. Der Arzt bespricht das dann auch mit den Fahrern, weil es ist schon sehr oft, dass vor allem im Winter sehr, sehr viel Mangelerscheinungen auch bei unseren Athleten auftreten und das natürlich dann auch zwangsläufig Konsequenzen für den Trainingsprozess hat, wenn der Athlet nicht wirklich gesund ist oder halt da Mankos hat.
Dass ihr Vitamin D anschaut, finde ich interessant. Das muss ja relativ neu eigentlich sein, oder? Weil der Trend zu sagen, eigentlich sind die meisten Leute Vitamin D3 deficient und sollten vielleicht supplementieren, ist ja jetzt auch noch nicht, ist ja jetzt seit Jahren gang und gäbe. Ist das relativ neu bei euch?
Ja, also ich bin jetzt beim Team 3 Jahre und wir haben das eigentlich alles dazu mal relativ auf modernen Beinen gehoben, auch mit einer sehr, sehr guten Sportmediziner. Und wir haben uns dann halt wirklich auch zusammengesetzt und gesagt, okay, was ist jetzt Status quo, was ist uns wirklich wichtig, was gibt auch die Wissenschaft her an Konsensus für gewisse Standards of Good Certificate. Und dann haben wir uns eigentlich entschlossen, halt wirklich auch das rigoros durchzuziehen mit 3-mal jährlich an Blutbildern, an wirklich an ausgewogenen, wo wir einfach dann quasi gewisse Fehltritte, unbemerkte Fehltritte, wo man immer quasi weiß, was passiert jetzt mit dem Athleten, warum leistet er nicht, quasi dem ein bisschen auf den Grund gehen. Und da hast du natürlich schon sehr, sehr viele Ausschlussfaktoren quasi dann da, wenn man sagt, okay, im Blut ist alles okay, die Entzündungswerte sind niedrig, Vitamin D passt, Eisen passt. Dann hat man natürlich sehr, sehr viel Vorteile schon auch, was jetzt die Trainingsintervention betrifft, weil zum Beispiel an Athleten in die Höhe zu schicken mit sehr, sehr niedrigem Eisen, ist einer gewissen Weise selbst Abschuss. Und deswegen muss man da schon extrem stark interdisziplinär arbeiten.
Okay, und jetzt über diese quasi Grunduntersuchung hinausgehend dann, was ihr definitiv bei euren Athleten durchführt, oder was du dem sagen wir 0815 Age Grouper auch empfehlen würdest, was der vielleicht 1, 2, 3 Mal im Jahr an Leistungsdiagnostik im Sinne von anderen physiologischen Parametern macht?
Also ich sage so, ich kann es jetzt nur mal erwähnen, was wir bei den Profis machen, und ich kann es dann nur mal erwähnen, was, sage ich mal, was für einen Age Grouper relevant ist.
Nein, das ist doch eh perfekt. Ich glaube, jeder Age Grouper will genau das machen, was die Profis machen. Ja, wenn du auf deiner 15.000-Euro-Maschine nach Hawaii fliegst, dann wirst du auch die Profi-Leistungsdiagnostik machen wollen.
Nein, also wie wir es bei Tirol machen, und da rede ich halt jetzt auch wirklich von U23-Radsportlern, die zum Teil den Sprung in die Welt durchschaffen und wirklich sehr, sehr nahe dran sind, auch mit ihrem Leistungsvermögen schon. Mhm. Da gehen wir natürlich schon im Labor relativ genau von der Vorgehensweise ran, und wir machen zum Beispiel wirklich auch einen Stufentest über längeren, also über 8 Minuten mit 20 Watt Inkrement quasi, um wirklich auch diesen Substratstoffwechsel. Also die starten bei 100 Watt und quasi machen aber eine submaximale Ausbelastung circa bis 330, 340 Watt so circa, um wirklich aus den unteren Bereichen sehr, sehr sauber diese LTP, also Lactate Turnpoint zu bekommen, um einfach für die Trainingssteuerung, das ist schon sehr wichtig. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie sich der Substratstoffwechsel verhalten. Also
ganz kurz, wenn du sagst submaximale Ausbelastung, ihr lasst sie quasi fahren, bis ihr denkt, da ist jetzt bald einmal eine Art von Schwelle erreicht, oder ihr lasst, oder wirklich bis zur Ausbelastung, also dass die dann zwei Stunden lang auch bei 300, 330 Watt fahren, oder wie?
Ja, nein, also genau, du sagst, also das Protokoll wäre extrem lang und die fahren für 300 Watt schon fast 50 Minuten, ja, wenn man das wirklich bei 100 Watt steigert.
Ja.
Und da, also bei uns, durch das, dass die ja die Spüre aufhaben, die Maske, haben wir quasi, oder gibt es eigentlich einen Konsens, dass man sagt, sobald der RQ über 30 Sekunden auf 1,0 ist quasi, also der respiratorische Quotient, und eher mit einem subjektiven Empfinden plus auf 15, also Borg-Skala wieder, sagen wir, gell, dass wir uns nicht verwechseln, also 6 bis 20, und in der Skala von 15 plus minus 2 drinnen ist, ist das für uns quasi, sind das für uns die Abbruchkriterien für diesen submaximalen Test.
Ja, ja.
Und der dient quasi wirklich für diese submaximalen Trainingsbereiche. Und dann quasi machen wir das ein bisschen separat voneinander getrennt. Am zweiten Tag dann meistens, weil es uns halt sehr wichtig ist, dass die Athleten für die Tests frisch sind, einen klassischen V2 Max Rampentest, wo sie bei ca. 250 Watt einsteigen und alle 20 und pro Minute quasi um 20 Watt bis zur willentlichen Ausbelastung sich quasi quälen müssen. Ja.
Ja, darf ich da kurz eingrätschen? Findest du, ist das für jedermann ein adäquater VO2 Max-Test? Ich kann jetzt nur mich als Beispiel nehmen. Ich habe einmal auf einer Studie bei der Schmelz mitgemacht, wo mal Baseline VO2 Max ermittelt wurde mit genau so einem Test, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und dann wurde die eigentliche Studie durchgeführt, bei der immer am Ende jedes Testtages noch ein 15 Minuten All-Out-Time-Trial war. So, ich habe jetzt bei jedem einzelnen von diesen 15 Minuten All-Out-Time-Trials eine höhere Peak-Oxygen-Aufnahme gehabt als bei dem VO2 Max-Rampentest. Bin ich da einfach eine Ausnahme? War das ein Fehler an der Messung oder kann das schon sein?
Na, ganz im Gegenteil. Also wir sehen das auch, dass wir zum Beispiel bei längeren Dauerbelastungen, da rede ich, sage ich mal, zwischen 5 und 10 Minuten oder so zwischen 5 und 12 Minuten, Athleten zum Teil besser die Sauerstoffaufnahme kommen, als wir beim Rampentest. Das hat auch sehr, sehr viel einfach mit dem Testprotokoll zu tun, wo sehr viel quasi Heterochronizität, also ein bisschen nachhinkt quasi das Ganze wirklich, wie die Leistung halt ansteigt, also dass der Athlet herz-kreislauf-mäßig nicht so schnell reagiert, wie die Leistung quasi ansteigt.
Ja.
Das auch entsprechend die Rampen, also der Rampentest nicht wirklich sich eignet, um Trainingsbereiche quasi abzuleiten, weil es einfach quasi zu stark verschwimmt und es eigentlich die Grundlage überschätzt von den Werten her, von den submaximalen. Wir machen es einfach so, weil wir wissen, okay, es hat sich halt schon sehr bewahrheitet, dass dieses Rampenprotokoll im Labor verwendet werden sollte für die VO2 Max. Man könnte natürlich, wir können es natürlich dann auch nicht alles aus Zeitgründen machen, quasi so ein Out Verification Trial machen, wo man am Ende hergeht, den Athleten bei der Abbruchleistung oder bei dieser Leistung, wo er quasi die VO2 Max erreicht.
Ja.
Danach nur 5 Minuten oder 3 bis 5 Minuten fahren lässt, bis er quasi ein Time to Exhaustion erreicht. Ja. Das wäre quasi diese ganz saubere Variante, um ein VO2 Max zu bestimmen. Ja. Aber man hat halt auch diese Zeit mit bei 13 Fahrern über 2 bis 3 Tagen im Labor, hat man erstens die Lust nicht, das die ganze Zeit zu machen, und auf der anderen Seite sage ich, muss man auch die Kirche im Dorf lassen, weil was will ich am Ende? Ich will am Ende Orientierungswert, aber ich will nicht am Ende jetzt da einen Nobelpreis mit dem gewinnen. Ja? Also das war zumindest für mich schon ganz klar. Ja. Also wichtig ist sauber arbeiten. Das ist eh klar. Geräte geeicht, Geräte kalibriert, gleiche Herangehensweise und so weiter. Also das ist, von dem gehe ich aus. Aber ich sage, am Ende muss man natürlich auch dann erstens für den Athleten zumutbar machen. Und Compliance spielt da eine extrem wichtige Rolle, auch bei sehr gut trainierten Athleten. Man ist dann schon in einer gewissen Weise, ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich bin der Peter Leon, ich mache, was ich quasi will mit euch. Ihr seid meine Laborratten. Sondern man muss da schon auch sehr, sehr vorsichtig sein, wie man gewisse Interventionen und auch Testprotokolle den Athleten näher bringt. Und auch, der muss ganz, ganz klar erkennen, dass es ihm was bringt. weil sonst, wie gesagt, ist die Compliance sehr niedrig und der natürlich dann auch willentlich nicht wirklich sich ausbelasten mag. Mhm. Wir sind jetzt sehr stark in die Feldtests, also wenn die Jungs Feldtests machen, und wir da nicht entsprechend eigentlich im Vorhinein denen Regeneration geben, denen ein standardisiertes Aufwärmen, also sehr, sehr zeitfreundlich agieren, und das einfach nur so reinstreuen. Also da muss man wirklich sagen, da kommen Werte raus, die lassen wir gescheite Werte sein, aber die haben jetzt überhaupt keine Relevanz, sage ich mal, um weiter verarbeitet zu werden. Ja.
Auf die Feldtests kannst du vielleicht auch nachher noch spezifisch eingehen, aber schließ mal kurz die Labortests ab. Also wir haben jetzt quasi den längeren Stufentest, dann den VO2 Max Rampentest. Kommt dann noch was? Oder beziehungsweise was sind dann vor allem die Parameter, die ihr euch errechnen oder ermitteln wollt am Ende des Tages? Was wollt ihr dann am Ende haben von den Athleten?
Ja, also wir, wie gesagt, LTP1 von diesem und Substratstoffwechsel, also Fatmax von diesem längeren Stufentest, weil man das einfach sehr, sehr sauber bekommt aus diesem längeren Protokoll. Mhm. Und VO2 Max und quasi dieser Respiratory Compensation Point, also da quasi, wo die CO2-Zunahme gegenüber der Sauerstoffzunahme sich kreuzt. Mhm. Über die Slope-Methode heißt das, wenn man jetzt die Wassermann-Methode hernimmt, um das zu beurteilen über die Neun-Felder-Grafik, nehmen wir quasi diese RCP dazu, wie sie im Labor heißt, und die VO2 Max, weil wir gefunden haben, dass die RCP ein relativ guter Anhaltspunkt ist für die Critical Power im Feld.
Aber da sind wir wieder beim Thema, dass es einfach so viele verschiedene Konzepte und Wörter für eigentlich dieselbe Idee, nämlich dieser Schwelle, dieser maximalen Gleichgewichtsleistung gibt, oder? Also genau. Da vertue ich mich nicht. Das ist ja das, wo wir uns annähern wollen am Ende des Tages, ja. Weil einfach hier was Physiologisches stattfindet, weil das eben wirklich eine Art Grenz oder Schwelle, Grenze, Turning Point ist, wo darüber was anderes im Körper passiert als darunter. Und das wollt ihr im Endeffekt herausfinden, ja.
Also, und ich sage, es wäre natürlich dann nur ein weiteres Protokoll, was im Labor natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat einen submaximalen Test gemacht und man hat einen Rampentest gemacht, dann könnte man jetzt natürlich hergehen und noch 3-4 Constant Work Trials reinbauen, um die MLSS zu bestimmen. Ich habe das auch gemacht, aber das ist einfach so, da bist du eine Woche im Labor und wie gesagt, das war dann am Ende einfach für den Tagesbetrieb, auch für den Profisport, zu aufwendig.
Okay, interessant. Also nicht mal die Profis machen das dann tatsächlich in der Praxis immer und immer wieder, weil einfach zu aufwendig. Also das ist wieder ein Thema, wo Wissenschaft das macht, aber nicht unbedingt die Praxis.
Das kann man quasi jetzt einmal wirklich für einen Versuch machen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Studie, da gehe ich dem noch. Aber ich sage, dass ich das dreimal im Jahr mache mit den Jungs, dann streiken alle. Also das funktioniert nicht.
Interessant. Und muss auch nicht sein dementsprechend. Also es ist nichts, wo man sich dann einen Nachteil einhandelt, nur weil man das jetzt nicht perfekt die MLSS, Maximal Lactate Steady State, perfekt dreimal im Jahr rausgemessen hat. Was mich jetzt doch sehr interessieren würde, ich habe dir die Frage schon mal so persönlich gestellt, aber im Moment gibt es ja tatsächlich immer mehr von diesen Remote-Leistungsdiagnostik-Anbietern. Inside wäre wahrscheinlich da das prominenteste Beispiel. Und ich sage ganz offen, der Alex und ich sind tatsächlich jetzt auch Partner von Inside, aber ich hätte gern, dass du ganz offen und unbiased deine Meinung zu diesen Remote-Testing-Anbietern sagst, die ja im Endeffekt nur darüber funktionieren, dass man 3-4 All-Out-Tests fährt, quasi ganz nach Critical-Power-Prinzip, die dir dann aber sagen, nein, wir können jetzt anhand von diesen reinen Leistungsdaten auch physiologische Daten von dir bestimmen, wie VO2 Max, VLA Max etc. Oder Fatmax. Wie siehst du das?
Na, also ich muss auch sagen, ich finde es auf der anderen Seite sehr positiv, wenn sich da was tut in dem Feld und wenn da Pioniere wie der Sebastian Weber vorangeht mit Insight und das Ganze ja salonfähig macht. Ich glaube, das beruht ja schon auf jahrzehntelanger Forschung. Das ist ja nicht nur der Sebastian, was da vorweg gemacht hat, sondern es geht ja ursprünglich auf Mader und Olbrecht in die 1980er Jahre zurück, die da eigentlich das Modell auch wirklich entwickelt haben von dieser Stoffwechselsimulation.
Die du ja auch anwendest, so ist es nicht, oder? Ich meine, du hast ja tatsächlich selber mal, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass du mir mal so ein Excel geschickt oder einen Auszug geschickt hast, dass du ja selber solche Stoffwechselvorgänge modellierst, anhand von VO2 Max und Schwelle, zum Beispiel eine VLA Max berechnen. Beispiel.
Genau, also das ganze Konzept, das gibt ja die Literatur her. Da kann man sich natürlich auch spielen. Ich glaube, das sind jetzt wieder die Punkte, wo der Wissenschaftler durchkommt. Das ist jetzt für den Coach natürlich da in der Hinsicht weniger relevant. Aber um kurz jetzt da vielleicht, weil du es angesprochen hast, auf den Sebastian zurückzukommen. Also ich pflege eigentlich mit dem Sebastian ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe auch mal kurz anbedacht, Insights selber zu verwenden, auch für die Diagnostik bei mir in der Medalb, also in der Privatklinik, wo ich nebenbei als Sportwissenschaftler noch arbeite, weil es natürlich auch sehr, sehr übersichtlich dargestellt wird und so weiter. Und eine andere Software wäre zum Beispiel Ergonizer vom Kai Röcker, also auch ein deutsches Produkt, was auch seine Vorteile hat. Also grundsätzlich sehr, sehr positiv, diese Entwicklung. Ja. Auf der anderen Seite natürlich, und da können wir jetzt auch wieder der Wissenschaftler durch, ich glaube, für einen Trainer ist das vollkommen legitim. Ja. Ich bin natürlich immer kritisch. Und ich glaube, das kriegst du halt extrem stark gelernt in einem Forschungsprozess, dass du gewisse Sachen hinterfragst. Und natürlich will man wissen, was dahinter steckt. Natürlich will man wissen, wie funktioniert das, wenn einer quasi von einer Leistung, die eine komplette Stoffwechselsimulation ohne Messwerte quasi andere, man gibt auf der anderen Seite 80.000 Euro für eine teure Laborausrüstung aus. Ja. Und auf der anderen Seite brauchst du eigentlich nur einen guten Barometer und vielleicht einen Laktatscout, was dir am Ende eigentlich eh alles genauso gut liefert. Und da muss man mich halt auch verstehen oder den Forschungszugang verstehen, dass ich da kritisch bin, aber positiv kritisch. Also ich lasse mich da gern auch von dem anderen überzeugen. Aktuell habe ich diese, ganz ehrlich gesagt, diese Überzeugung noch nicht. Also ich beobachte es zwar mit großem Interesse und ich finde das sehr gut. Und ich glaube, dass sich da in den nächsten Jahren noch sehr viel tun wird, auch im Sinne von Reliabilitätsstudien, Validierungen und so weiter, wo man einfach diese Gewissheit hat. Und wenn ich dann diese Gewissheit habe, dann würde ich das auch nicht, würde ich das sicher auch durchaus in Erwägung ziehen, vielleicht das selber für mich zu verwenden, weil natürlich die Benutzerfreundlichkeit für den tagtäglichen Betrieb und man hat ja spezielle Zeit in Corona-Zeiten nicht immer Zugang für ein Labor und da wäre das natürlich eine super Lösung.
Das muss man natürlich dazu sagen, in den jetzigen Zeiten ist es halt einfach wie die Faust aufs Auge, aber ich finde super, dass du auch die Skepsis ansprichst und ich finde, das sollten nicht nur Leute wie du als Wissenschaftler sich immer wieder vor Augen führen, sondern eine gesunde Skepsis und Status Quo zu hinterfragen sollte eigentlich für jeden gang und gäbe sein. Aber es ist halt einfach sau schwierig. Ich lese gerade ein Buch von, ich glaube, der Typ heißt Adam Grant, Think Again, jetzt Ende 2020 rausgekommen. Ein Psychologe, der eigentlich nur darüber schreibt, wie schwer wir Menschen uns tun, Sachen, an die wir fest glauben, zu hinterfragen oder auch andere Leute dazu zu bringen, zu hinterfragen. Du hast ein Training als Wissenschaftler, euch wird das eingeimpft. Ich finde das sehr wichtig, wenn das einfach alle Leute für sich mitnehmen, Sachen, an die man fest glaubt. Man sollte fast jedes Jahr mal seine Glaubensansätze updaten. Wenn etwas praktikabel ist und gut funktioniert, dann heißt es ja nicht, dass man das Kind mit dem Badewasser aus dem Fenster hauen muss. Wenn etwas wirklich gut funktioniert, kann man es auch anwenden. Aber man sollte schon auch skeptisch bleiben. Das heißt, vielleicht kurz die Zwischenfrage an dich. Wie glaubst du, kann denn der 0815-Athlet oder Coach da draußen ein bisschen dieses Wissenschaftsmindset, auch den Status Quo zu hinterfragen und auch Sachen, an die man schon seit Jahren fest glaubt, auch mal vielleicht das aufzugraben? Wie kann man das denn umsetzen? Weil ich tue mir das selber persönlich sehr schwer. Ich merke, wenn Leute wirklich sehr fest an etwas glauben, es ist so unglaublich schwer, mit Fakten kommst du gar nicht dagegen an, fast. Wie änderst du die, oder wie machst du jemanden offener, wenn du verstehst, was ich meine?
Also ich glaube, die ehrlichste Frage ist, um sich selber zu stellen, macht es mich schneller?
Ja.
Und wenn es mich schneller macht, dann sage ich, okay, dann wird es was haben. Wenn es mich nicht schneller macht, sage ich, okay, dann lass ich es weg. Ich glaube, da gibt es eine sehr rationelle Herangehensweise, wie man das Ganze ja angehen könnte. Bei diesen ganzen Tools und Toolboxes und sage ich mal, die ganzen, also diese Trickkiste, um irgendwas auch daraus zu machen. Ich glaube, man muss sich davon verabschieden, wieder diesen Diskurs zu erreichen, dass man da quasi immer auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Ich glaube, das ist ja gar nicht sinnvoll, weil es ist sogar gut, dass diese Diversität gibt von Leuten, die an dem festhalten und Leute, die an dem festhalten und dann halt es quasi und beide Richtungen aber ihren Erfolg damit haben. Und ich finde, das kann man, also das habe ich zumindest gelernt, das muss man dann einfach manchmal so stehen lassen. Macht man sich selber weniger Probleme, macht man andere weniger Probleme. Weil am Ende, glaube ich, findet sich das sehr gut, auch vom Athleten, vom Anspruch her und vom Trainer vom Anspruch her. Also diese Gruppen finden sich, also davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen glaube ich, man muss da ein bisschen auch dem Offener gegenüberstehen und nicht immer alles gleich zu sehr kritisieren und auch schlecht reden. Und dann glaube ich, hat man mehr, bekommt man mehr Respekt in dem Feld, weil das ist zum Beispiel ein sehr großer Punkt, wo ich schon ein bisschen kritisiere in der ganzen Szene, in der Austauschbootszene, aber speziell in der Triathlon-Szene, dass dieser gegenseitige Respekt von anderen Trainerleistungen, Athletenleistungen oft sehr, sehr, stiefmütterlich behandelt wird. Ja.
Vor allem im Amateurbereich oder durch die Bank? Also siehst du da Unterschiede zwischen den Profis, angehenden Profis oder den Amateurleuten?
Nein, also ehrlich gesagt nicht. Es gibt da quer durch jede Schicht diese Anfeindungen. Ich finde es persönlich sehr schade, weil ich glaube, wenn da mehr Austausch entstehen würde und vor allem, ich glaube, aus der jungen Generation vor allem, mehr Bereitschaft zum Diskurs und aber trotzdem diesen Respekt jedem gegenüber und auch diese Fairness für den Trainingsprozess, dass man nicht immer gleich sagt, der macht das nicht gut oder so weiter. Das würde ich mir persönlich sehr wünschen, weil ich glaube, das würde vieles der Zusammenarbeiten auch sehr stark fördern. Und das sind einfach so, sage ich mal, so Sachen, da habe ich mir oft die Sinnfrage gestellt, ob das das richtige Feld für mich ist, weil ich natürlich auch immer wieder selber Kritik über gewisse Ansätze auch geerntet habe, aber auch quasi selber vielleicht manchmal Kritik geäußert habe.
Wir reden jetzt spezifisch von der Triathlon-Szene oder deiner Tätigkeit in der Triathlon-Szene, oder?
Ja, also genau. Ich würde sagen, Überbegriff Austauschsport-Szene, weil das ist Austauschsport. Grundsätzlich okay. Also es passiert bei Radsportlern ja genauso und auch bei Läufern. Okay. Also das ist ja nicht. Aber es ist generell, glaube ich, da sehr, sehr viel Missgunst oft dabei und ich sage, am Ende muss man einfach das auf einen langen Zollenstrahl sehen und sagen, okay, das ist zum Beispiel der Wirkungsbereich, wo ich da vielleicht einen Erfolg damit habe, aber was länger, glaube ich, im Hinterkopf bleibt, ist einfach die Persönlichkeit, wie man quasi Menschen gegenübertreten ist und wie man mit ihnen umgegangen ist. Und ich glaube, das verweilt deutlich mehr wie ein sportlicher Erfolg oder ein Trainererfolg.
Das ist halt die große Frage. Das klingt auch ein bisschen so nach Short-Term versus Long-Term. Also will ich jetzt kurzfristig einfach meine Leistung maximieren, indem ich meine Geheimnisse für mich behalte, andere Leute als sehr kritisch sehe, oder probiere ich das Allgemeinwohl oder vielleicht auch meine Langzeit einerseits Erfolg vielleicht als Sportler, aber auch meine Legacy zu optimieren, indem ich eben kooperiere. Und wahrscheinlich, wie du sagst, wenn man kooperiert, wenn man zusammenarbeitet, wenn Wissen ausgetauscht wird, bringt das alle eine Stufe höher, anstatt dass die einzelnen Leute für sich bleiben. Darüber können wir vielleicht nachher gleich noch kurz reden, wenn wir kurz dieses ganze Diagnostik etc. Thema abschließen. Was mich jetzt sehr interessieren würde, wie arbeitet ihr dann einerseits mit dem Team, mit dem Tirol Cycling Team oder auch du mit Athleten, die du betreust, was für Trainingsansätze verfolgt ihr jetzt? Also zum Beispiel Stichwort Polarized versus Threshold Concept, Free Zone Model versus Seven Zone Model. Was sind so die ungefähren Philosophien, die du da verfolgst?
Also grundsätzlich bin ich weder ein Fan von Polarized Training, weder ein Fan von Threshold Training, weil ich
beides nicht gut.
Es hat alles einen guten Namen und seine Berechtigung, aber ich glaube, für einen Athleten man muss immer den Athleten quasi da abholen, wo er limitiert ist. Und ich sage immer, es macht zum gewissen Zeitpunkt die gewissen Trainingsansätze mehr Sinn. Ich bin zum Beispiel einer, ich starte nie polarized, wenn ich in den Saisonaufbau gehe, sondern ich mache immer eher einen umfangorientierten Block als erstes und gehe dann mehr über die Entwicklung der Schwelle bis hin dann eher Richtung Februar, März, wo ich dann eigentlich die ersten High-Intensity-Inhalte einbaue. Ja. Das mache ich eigentlich durch und durch so. Egal, ob das jetzt auch mit Amateuren ist oder egal, ob das jetzt auch bei den Radsportlern ist es deutlich früher schon, weil die natürlich zum Teil schon im März mit den Rennen starten oder im Februar, wie es in den letzten Jahren war. Jetzt ist es auch wieder ein bisschen anders, weil sich das auch noch hinten verschiebt. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Radsportler natürlich früher dran mit Intensitäten, weil sie natürlich.
Ganz kurz zu den Intensitäten, weil ich das so oft auch schon von anderen Leuten gehört habe, das erste Mal Intensität dann, also gerade im Triathlon, dann im Februar, März setzen. Was ich ja auch von dem, was ich mitbekommen habe, als sehr sinnvoll sehen würde und unterschreibe. Aber heißt das jetzt, dass in diesem ganzen Umfangblock davor dann nichts an Intensität stattfindet oder dass man ein-, zweimal die Woche Hit macht? Ist das auch schon zu viel? Ich bin mir da selber nicht sicher, was jetzt da der Konsens ist, oder?
Na, also ich glaube, der Trainingsprozess lebt schon in einer gewissen Weise von einer roten Linie, aber auch in einer gewissen Weise von einer Variabilität. Und es ist sicher nicht so, dass ich von November bis Jänner nur Dauermethode trainiere. Ich glaube, es gibt verschiedenste Inhalte, wie ein Grundlagentraining oder generell ein submaximales Training attraktiver machen kann. Egal, ob ich jetzt kurze Sprints einbaue oder ob ich Trittfrequenzpyramiden einbaue oder ob ich am Ende vielleicht sogar auch so submaximale GA2-Entwicklungsbereich Inhalte einbaue. Also ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr da sage ich, da sind wir in dem Bereich, wo das nicht manifestiert ist. Das wirst du aus keiner Wissenschaft rauskriegen. Das ist die Kreativität des Trainers. Das ist die Kreativität, wie man den Trainingsprozess selber sieht.
Hat der Trainingsprozess Raum für Kreativität, so wie du das sagst? Also auch jenseits von wissenschaftlichen Erkenntnissen quasi?
Ja, absolut. Okay. Und das ist halt zum Beispiel der Punkt, warum ich so gern Trainingsprozess mache, weil es die Kreativität fördert. Und weil nicht immer alles so in Stein gemeißelt ist, wie man es gern hätte. Und wie gesagt, da führen extrem viele Wege nach Rom. Und diese Kreativität, die bringt mir zum Beispiel wieder ganz, ganz viel für die stupiden und langweiligen Aspekte dann von meiner Arbeit.
Die stupiden und langweiligen Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit. AG, mach's den Leuten doch bitte ein bisschen schmackhafter.
Naja, es ist wirklich so. Also es ist ein sehr spannendes Feld, aber es ist ein sehr zehrendes Feld. Und es ist ja natürlich ein Großteil ein Non-Profit-Feld. Also man kriegt ja für die Forschung in erster Linie kein Geld. Ja? Und das ist natürlich auch so, wo man eine gute Work-Life-Balance braucht. Und das ist schon auch, wo ich sage, das muss jeder einmal mit sich vereinbaren und das muss auch einem wert sein. Ja. Und das jetzt im Sinne von erhöhten Ertrag zu machen, wäre, glaube ich, das kann ich euch sagen, aus meiner Erfahrung, das wirft sicher nicht ab.
Naja.
Und das andere muss man, glaube ich, für sich selber beurteilen, ob es die Reise wert ist. Ja? Bin sowohl, ich will da jetzt keinen das abraten oder so, aber ich sage, das wird mir, also ich habe mir das am Anfang auch nicht vorstellen können, was mir erwartet. Das bringt die Zeit mit sich und es ist zum Teil halt einfach auch sehr ernüchternd, wie Forschung abläuft und es ist bei weitem nicht so objektiv und so fair, wie man es glaubt. Also da sind schon ganz andere Interessen auch dahinter, egal ob das jetzt von den Verleger ist, als auch von anderen Seiten. Also da spielen schon mehrere Aspekte mit rein. Und dementsprechend sage ich, habe ich mittlerweile ein bisschen anderes Bild, aber das soll keinem jetzt von dem Prozess verhindern.
Wo siehst du denn deinen persönlichen Platz? Bleibst du der Wissenschaft größtenteils erhalten oder willst du probieren, all die Erfahrungen dann wieder doch vielleicht in einen Verband hinein mitzunehmen oder bei einem Team zu bleiben? Ist es das Arbeiten mit Nachwuchssportlern, was es vor allem ausmacht und denen auch dieses Mindset mit auf den Weg zu geben? Wo siehst du dich da persönlich in der näheren Zukunft?
Also mir taugt immer die bunte Mischung und ich bin, glaube ich, kein Typ, der was jetzt nur in der Forschung sein will oder nur im Trainingsprozess. Ja. Sondern ich mag eigentlich sehr gern die Abwechslung und ich mag auch sehr gern die Abwechslung im Trainingsprozess mit den verschiedensten Gruppen. Egal ob jetzt, und das ist auch das Spannende, sage ich mal, was ich auch aufgrund von meinem Arbeitgeber ein bisschen habe, dass ich auch in andere Spielsportarten ein bisschen reinschnuppern kann. Ich betreue heuer eine Drittligamannschaft und eher so eine Fünftligamannschaft in der konditionellen Vorbereitung für die Fußballsaison. Das ist für mich komplettes Neuland. Und da muss ich mich natürlich auch sehr, sehr viel beschäftigen mit dem. Und aber ich finde, das ist extrem bereichernd, auch diese Erfahrungen.
Also auch du, der im Rahmen seines PhDs gerade ist, sagst, dass das neu einfach für dich ist und du dich da wirklich neu reinfuchsen musst, von null auf. Ja?
Okay. Ich denke so, schau, du musst das so sehen. Ich werde mich vielleicht dann in mein Feld, wo es jetzt, sage ich mal, die Leistungsmodellierung im Radsport betrifft, vielleicht extrem gut auf Expertenniveau austauschen können. Aber ich bin ein genauer Nobody in allen anderen Bereichen. Also ich sage mal so, das Perzentil, was ich von der Leistungsphysiologie oder generell von der Sportwissenschaft abdecke, das ist im Verhältnis zu den anderen Feldern marginal. Ja. Und deswegen glaube ich, muss man da schon sehr, sehr stark die Relation auch behalten und nicht zu glauben jetzt, ich kann jetzt alles über mein Forschungsfeld erklären, wie das Ganze abläuft. Und das glaube ich, das ist sehr wichtig.
Ich finde, das ist ein sehr cooles Mindset. Und ich glaube, wenn das Leute hören, dann ist es auch sehr auch motivierend in einem gewissen Sinn, weil manche Leute denken sich, oh, PhD-Student, der ist jetzt da ganz oben und weiß Gott und die Welt. Aber auch du sagst, du bist in so vielen Bereichen limitiert, weil du halt in das Spezifische reingehst. Und da nehmen vielleicht auch Leute wirklich davon mit, zu sagen, ich brauche mich überhaupt nicht dafür schämen, irgendwo mich reinzufuchsen, weil selbst der größte Profi in dem Bereich weiß auch nicht alles. Und dann kannst du auch mit diesem Mindset reingehen, auch Fehler zu machen und einfach besser zu werden. Und nur durch Tun wirst du halt besser, oder? Du kannst nicht da sitzen und denken, irgendwann wird's soweit. Ich meine, du musst irgendwann der Narr gewesen sein, um dann zum Meister zu werden. Es geht nicht anders, ne?
Nein, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, man darf nicht Angst haben, Fehler zu machen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, wo man sich im Klaren sein muss. Es gibt keine blöde Frage, wenn man sich ernsthaft Gedanken drüber macht. Mhm. Ich glaube, es ist oft vielleicht besser, das ein oder andere Mal nachzudenken, bevor man den Mund aufmacht, das definitiv. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich was wissen will, dann gibt es keine blöde Frage. Dann brauche ich, und ich glaube, einer, der was das auch selber mitgemacht hat, der gibt dann drauf auch keine blöde Antwort, sondern der holt dich da ab, quasi, wo du limitiert bist, und das wird es immer geben. Ja. Leute, die was dann oft selber saloppe oder unseriöse Antworten geben, das ist ja nur ein Zeichen, dass sie eigentlich selber anstehen mit der Frage. Ja. Und eigentlich nicht wirklich dir weiterhelfen können. Aber also bei allen, jetzt trotzdem schon einige Persönlichkeiten in der Sportwissenschaft zu kennengelernt und natürlich sehr viele Fragen gehabt, aber eigentlich alle, die, wo ich die Frage gestellt habe, haben eine seriöse Antwort gegeben und da hat man kein einziger ausgelacht. Und ich glaube, das ist etwas, was man mitnehmen kann, auch selber. Ja? Wenn jetzt ich wiederum Fragen kriege von Trainer, von Athleten, von anderen Studentenkollegen, es gibt keine blöde Antwort. Und es gibt auch und dementsprechend glaube ich, da sind wir wieder bei dem respektvollen Umgang. Ja? Egal quasi, was man jetzt inhaltlich für Ansichten hat, das ist das A und O.
Ja. Es ist gut, dass du das ansprichst und man sollte das immer und immer wieder hören. Es ist so ein Klischeespruch, es gibt keine blöden Fragen. Aber es ist ja deswegen ein Klischeespruch, weil es einfach Wahrheit hat. Und ich habe heutzutage die Befürchtung, dass viele Leute das einfach so abtun. Und deswegen, glaube ich, kann man es nicht oft genug auch von jemandem wie dir gesagt bekommen, weil es einfach stimmt. Und dieser Respekt, das finde ich auch echt interessant, wenn ich an die lokale Triathlon-Szene denke. Da gibt es teilweise Coaches, Leute, die Verbänden angehören, die einfach sehr... Die nicht offen sind, die nicht freundlich auf dich zugehen, die einerseits ihre Geheimnisse haben, wie sie trainieren, die nicht kooperieren wollen. Und dann frage ich mich immer wieder, warum? Was ist jetzt die Motivation dahinter? Ist es nicht die Kooperation und das gemeinsame Lernen, was wir am Ende vom Tag wollen? Oder was zeichnet dich jetzt aus?
Also absolut. Und ich glaube, man bewegt immer mit mehreren deutlich mehr als wir alleine. Ja. Und deswegen glaube ich, das Mindset, was man vielleicht da in der neuen Generation ein bisschen einimpfen könnte, wäre einfach einmal sage, macht einmal den Mund auf, redet miteinander, checkt einmal die unterschiedlichen Standpunkte und tauscht euch aus, weil ich glaube, ein Athlet, auch wenn du jetzt ihnen sagst, wie es funktioniert, er wird trotzdem zu dir kommen, weil der Faktor Mensch einfach dabei ist. Und das ist, glaube ich, es gibt in der Hinsicht da nicht wirklich ein Geheimnis, weil du musst es am Ende ja verkörpern, du musst es erklären können. Alleine das Know-how bringt dir ja nichts. Das ist ja immer der Mensch dahinter, der was das dann verkörpert oder erklärt. Und ich glaube, deswegen, man braucht da auch keine Angst haben, dass man irgendwie Wissen nicht weitergibt oder so, weil, wie gesagt, die Leute finden sich. So oder so.
Peter, das ist ein wirklich wunderschönes Schlusswort. Fast schon philosophisch geworden gegen Ende hin, aber ich glaube, da kommen wir immer wieder auf denselben Standpunkt raus. Wissenschaft geht irgendwann dann auch einfach in die Philosophie über. Und wenn du noch was hast, was du am Ende, wenn du noch was sagen willst, gibt's noch was von deiner Warte aus?
Nein, also es war für mich jetzt da ein extrem spannender Austausch. Wir haben extrem viele Themen angeschnitten. Ich glaube, wenn es daraus Fragen gibt aus dem Podcast oder generell, wir können dann vielleicht wirklich auf diese Fragen eingehen, weil das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn es Unklarheiten gibt, dass man die aus dem Weg räumt. Und ansonsten, glaube ich, habe ich noch die ein oder andere gute Linkliste, die was ich da an diesem Podcast anfügen würde. Und also ich würde gerade euch sagen, also generell den Alex und dir, behaltet euch diese Offenheit bei. Ich glaube, ihr seid ein sehr bunter Mix. Ihr habt auch einen gewissen Entertainment-Faktor. Den finde ich sehr gut. Der bringt ein bisschen einen frischen Wind in die ganze Szene. Aber ich glaube, ihr seid auf einem guten Weg und mich freut es sehr. Und ich hoffe, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und gute Zeit alle miteinander haben.
Ja, danke dir. Danke für die Blumen. Das freut uns wirklich sehr, auch dass du bereit warst, das hier zu machen. Ich sehe das auch so, dass wir haben so viele Themen behandelt und man könnte in jedes davon so tief hineingehen. Also wenn du dazu bereit bist, irgendwann mal einen Teil 2 oder Teil 3, vielleicht zu einem gewissen Themenblock spezifischer, das sehe ich schon auch sehr. Würde uns auch wirklich sehr freuen. Das war Teil 2 unserer Konversation mit Peter Leo. Wir möchten Peter an dieser Stelle nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön für die Zeit und für die Mühe aussprechen, sich da unseren Fragen zu stellen und wirklich tolle Antworten zu liefern. Wobei ich auch sagen muss, dass es wirklich eine aufschlussreiche gegenseitige Konversation war, in denen wir mehrere Themenblöcke, Fragen und Problemfelder wirklich ganzheitlich angegangen sind und hoffentlich teilweise zu zufriedenstellenden Antworten auch gelangt sind. Aber so wie Peter auch selber gesagt hat, in der Wissenschaft gibt es keine finalen Antworten. Und im echten Leben wird es auch selten finale Antworten auf Themen geben. Doch wir glauben, wenn wir offen bleiben und zusammen mit euch, zusammen mit anderen Gästen und untereinander einfach aufgeschlossen bleiben und auch den Austausch nicht scheuen, können wir am Ende vom Tage alle besser, geiler und schneller werden. Rework.
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden melden Sie sich einfach unter der Nummer 0676 944 60 59 oder per Mail unter office@re-work.at. Des Weiteren würden wir es schätzen, wenn Sie uns auf Instagram @rework.at folgen und das ein oder andere Like da lassen.